war schon das Gebet ergreifend. So waren alle noch tiefer ergriffen, als sie sahen, dass der Kranke sein Auge wieder hatte und sehen konnte, wie früher. Er sagte: Freund, was tatest du mir Gutes? Ein Feuer brannte in mir. Es ging vom Herzen aus und durchströmte mich so angenehm. Alle Schmerzen waren vorüber und ich fühlte wieder mein verlorenes Auge. O, erzähle mir von dem Heiland, der mich nun so froh, so selig machte und mir alle Angst nahm vor dem Blindwerden. Da sagte Jakobus zu Jonas, der wortlos dastand: Nun, Freund Jonas, lass dir sagen, wie sich der geheilte Freund fühlt. Siehe, was nun der wieder lebendig gewordene Jesus tat, tat er allen Menschen. Und was habt ihr getan? Wer an den Nazarener glaubt, sei verflucht, und ihr wurdet somit zum Vollstrecker des Fluches. Jesus segnete, und ihr habt verflucht. Wundere dich nicht, wenn sich an dir der Fluch erfüllt. Noch ist es nicht zu spät. Darum kehre um. Noch hat Jesus dich nicht aufgegeben. Bleibst du in deiner Gesinnung, dann wundere dich nicht, wenn dich auch Übles trifft. Niemand wird dir helfen, als nur der auferstandene Jesus. So gehe, verlasse uns und störe uns nicht in unserer Freude. Jesus mit dir. Der Priester ging, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Da sagte der sehend gewordene zu Jakobus: Freund, warum hast du den Priester fortgeschickt? Soll er nicht hören, was du mir auf meine Bitte von dem Heiland sagen willst? Mein lieber Bruder, siehe, der Priester braucht Zeit. Jedes Wort aus meinem Munde ist für ihn Gift oder Qual. Er braucht jetzt das Alleinsein, denn es ist schwer für ihn, sich zu Jesus zu bekennen, da er doch sein größter Feind war und ist. Siehe, Gott, der allwissend ist, will jetzt sogar seine Allwissenheit verhüllen, damit er mit keiner Sehnsucht ihm bestimmend seine Freiheit hemme. Da wundert sich so mancher Mensch, dass der allwissende Gott zu allem schweigt, tut, als ob es gar kein Leid gäbe und alle Gebete übersehe. Wir aber, die wir Zeugen seiner unsagbaren Liebe, Gnade und Erbarmung waren und noch sind, sehen alles mit den Augen der Liebe und des Verstehens und erhalten da ein ganz anderes Bild. Siehe, du bist ein Heide, wie es die Juden bezeichnen, und doch nicht gottlos, weil du an einen Gott glaubst, der dir gepredigt wurde von den Priestern. Aber da die Priester es selbst nicht wissen, sondern nur Diener einer Lehre sind, ist für sie alles nur Beruf. Der ewig wahre Gott aber, der erlebt sein will, wie du jetzt Gott erlebt hast, will sich nur von Berufenen bezeugen lassen. Da fragst du dich, wie werde ich ein Berufener. So sage ich dir vor allen, die jetzt zuhören, dass du eben jetzt ein Berufener geworden bist. Deine Heilung ist ein Werk seiner Allmacht, ist das Zeugnis von seiner Liebe und Erbarmung. Du bist es also dem wahren und lebendigen, ewigen Gott schuldig, von ihm zu zeugen, dass er aus seiner Liebe zu dir dich geheilt hat. Niemals wärst du sonst zu dieser Erkenntnis gekommen. Erstens, weil du ja den wahren und ewigen Gott nicht gesucht hast. Und zweitens, weil dich Gott braucht, dass du zu einem Verkünder seiner Liebe, seiner Kraft und seines Lebens wirst. Darum musste ich zu euch kommen. Du aber, lieber Freund, der du auch gelitten hast um einen deiner Getreuen, so nehme auch du dir die Worte an, die ich gesprochen habe zu deinem geheilten Knecht. Aber die Zeit ist ja so kurz, so muss ich mich bemühen, mit wenigen Worten viel zu sagen. Ich kenne Jesus von seiner Geburt an und habe, solange er lebte, fast keinen Tag ohne ihn gelebt. Er war uns allen ein Bruder der Sorge, denn wir verstanden ihn so wenig, bangten um ihn, weil er niemals Menschen um sich duldete, die ihm Vorwürfe machten über sein Tun, über seine Ideen. Ja, der alte Josef, mein Vater, konnte ihn nicht verstehen. Erst in der letzten Zeit seines Lebens hatte er ihn erkannt. Und als mein Vater starb, war er der Einzige, der nicht trauerte. Was wir auch nicht verstehen konnten. So wuchs Jesus in sich selbst zu dem, was er bekundete, und wurde zu dem Heiland, der unsagbar viele gesund an Leib und Seele machte. Seinen Feinden gegenüber aber war er voller Rücksicht. Nur wenige haben seine Härte erlebt, die sein musste. Und wurde dann auch das Opfer für uns alle. Der Grieche spricht, lieber Freund Jakobus, Ähnliches haben wir auch gehört. Seine Wundertaten klangen uns wie Märchen, fast zu schön, um wahr zu sein. Doch mit seinem Sterben am Kreuz starb auch das Märchen. Noch mehr, es starb auch die Achtung vor den Juden, als wir hörten, die Anhänger des Gekreuzigten werden verfolgt. Und immer wieder erlebten wir, dass Priester, wie der eben gegangene Jonas, sie weitersuchen und verfolgen. Das haben unsere Priester niemals getan. Und heute komme ich das erste Mal mit einem wirklichen Jünger Jesu zusammen. Und bin so voller Freude und Dankbarkeit, dass ich immer noch mehr erfahren möchte von ihm. Ja, ich möchte nur die reine Wahrheit hören. Siehe, Jakobus, es soll kein Vorwurf sein. Die Templer sind jedenfalls viel eifriger in ihrem Haus als ihr in eurer Liebe zu Jesus, sagt Jakobus. Lieber Freund, da magst du recht haben. Aber wir handeln auf innere Anweisung, da wir ja mit unserem Herrn und Meister innerlich in einer ständigen Verbindung bleiben. So weiß ich heute noch nicht, was ich morgen tun werde, da ich täglich in meiner Verbundenheit mit ihm erfahre, was ich tun soll. Nun kommt auch Balthasar zu Wort, denn der Grieche ist sehr neugierig und wir wissen, wie er zu Jakobus gekommen ist. Balthasar spricht: Lieber Freund, das ist eine lange Geschichte und doch mit wenigen Worten erzählt. Auch ich kam mit Jakobus zusammen wie du und Jakobus wurde mir eigentlich ein Retter. Und ich erlebte an ihm und mit ihm die Herrlichkeit Gottes, dass es mir wie ein Verbrechen vorkäme, so ich nun meinem ewigen Gott den Rücken kehren würde. Das mit deinem Knecht ist mir etwas so Natürliches. Ich sehe es nicht als ein Heilwunder an, sondern als einen Beweis seiner Macht, Kraft und Herrlichkeit. Was Jakobus alles tat, ist in Stunden nicht zu schildern. Da gehören Tage dazu. Aber genügt dir nicht die Heilung eines deiner Knechte? Es ist mir nicht das Herrlichste, sondern das war mir das Herrlichste, dass ich den Beweis habe, es gibt keinen Tod. Es ist ein Leben nach dem Tode. Es gibt keinen Lohn, keine Strafe des Himmels, sondern ein jeder Mensch ist der Schöpfer und Gestalter seines Himmels oder seiner Hölle. Beides nimmt im eigenen Herzen seinen Anfang und hat niemals ein Ende, je nach seinem Leben, ob es gut oder schlecht war, sagte der Grieche. Balthasar, Freund, was sagst du für Dinge? Es gibt keinen Tod, keine Strafe, keinen Lohn der Götter. O Balthasar, da bleibe noch einen Tag. Das ist mir wichtig, die reinste Wahrheit zu erfahren. Kannst du, Jakobus, mir noch einen kleinen Beweis geben von dieser Wahrheit? Dann werde ich dir ein Jünger. Eben dieses ist mein innerer Kampf. Kein Priester unserer Götter kann mir Klarheit geben. Es ist eben unser Unglück, an die Götter zu glauben, an die unsere Väter glaubten. Wo sind unsere Väter? Leben sie? Und wie leben sie? Sagt Jakobus. Lieber Freund, so lange wie Jesus noch nicht seine von Gott gestellte Aufgabe erfüllen konnte, waren alle Menschen dem Gesetz verfallen. Und sie lebten nach ihrem leiblichen Tod in den gleichen Verhältnissen weiter. Doch wurden die Besseren von Engeln geführt und belehrt, die Schlechteren aber blieben, was sie waren. Schlecht, ohne zu wissen, wie sie sich selber straften. Als Gott in Jesus Mensch wurde, sein Leben zu einem Lieben umgestaltete, wurde es uns erst offenbar, was er uns gewesen war. Als Mensch und Prophet, als unser liebe Meister, war er nur das Werkzeug Gottes, Als der Überwinder des Todes wurde es offenbar, dass er uns Menschen eigentlich ein ganz neues Leben hinterließ, als sein Testament. Und was ich jetzt bezeuge und auch tue, tue ich aus seiner neuen und herrlichen Liebe und Erbarmung.